96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück in unserem Podcast. Die Pause zwischen den Folgen war etwas größer und das war ungeplant. Ich habe in der letzten Woche leider keinen Podcast aufnehmen können, weil ich bei der Arbeit viel zu tun hatte. Von früh bis spät war ich die gesamte Woche unter dort und habe es einfach nicht geschafft. Und auch bei Henrik zum Beispiel sah es sehr eng aus. Wir wollen in dieser Folge sprechen über die 0:1 Niederlage gegen Heidenheim und das kommende Spiel gegen Bochum. Wir haben eine englische Woche und wollen uns deshalb versuchen, kurz zu fassen. In dieser Episode begrüße ich zunächst den freien Journalisten und 96freunde.de Autor Stefan Hartung. Stefan, du hast dir gestern noch im Eisstadion den Hintern abgefroren. Ich hoffe, heute und in dieser Aufnahmesituation sieht es etwas wärmer aus bei dir. Hi.
Hallo Christian, hallo zusammen 96freunde. Ja, es ist heute etwas wärmer als gestern im Eisstadion ohne Zuschauer. Da macht natürlich das Eis noch viel mehr aus. Das zieht dann kalt durchs ganze Stadion durch und wird dann richtig, richtig kühl, richtig frisch. Aber dazu kommen wir ja gleich. Am Samstag habe ich auch gefroren innerlich, als ich das 96-Spiel geguckt habe gegen Heidenheimer. Von daher wurde es da auch nicht viel besser.
Das habe ich auch innerlich gefroren, definitiv. Und auf der anderen Seite ist 96freunde.de Autor Henrik Zinn. Henrik, ich hoffe, du bist mittlerweile aus dem Umzugsstress raus und wieder mittendrin im Uni-Stress.
Ja, moin erstmal in die Runde. Ja, leider, weil der Uni-Stress ist nicht sehr viel schöner, aber naja, am Wochenende gibt es ja leider keine positive Abwechslung mehr. Bisher war das ja so, dass man die Hannover-Spiele als zumindest phasenweise als etwas Gutes für die Seele wahrnehmen konnte, aber ich glaube, mittlerweile kann man das vergessen.
Ja, ich glaube auch. Die Zeiten sind vorbei. Fast hätten wir einen kleinen guten Moment gehabt. Wir hätten nämlich über das HSV-Spiel sprechen können und den Sieg, wobei uns da ja hauptsächlich auch schon Bruno Esser im Spiel gehalten hatte und entsprechend wenig überrascht war ich dann letzten Endes auch über das Spiel gegen Heidenheim. Reden wir drüber oder lassen wir zumindest erst einmal den Trainer zu Wort kommen und seine Einschätzung. Der hat genauso wie wir wahrscheinlich auch ein Spiel mit zwei Hälften gesehen, aber mit der zweiten Halbzeit, da schien Kenan Kutschak besonders zufrieden zu sein.
Und in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt, sind dann mutiger rausgeworden und zweite Halbzeit hat die Mannschaft ein Riesenspiel gemacht, hier viele Chancen sich erspielt und aber auch viel wieder liegen lassen, leider. Insofern sind wir natürlich sehr enttäuscht. Ich bin die Jungs von mir auch sehr leid und ich denke, viel besser als in der zweiten Halbzeit hier in Heidenheim zu spielen ist sehr schwer. Deswegen umso bedauerlicher ist, dass sich die Mannschaft nicht belohnt hat für ihren Auftritt, vor allem in der Summe, aber auch vor allem in der zweiten Halbzeit.
Stefan, ein Riesenspiel und viel besser hätte man das nicht machen können als in der zweiten Hälfte. Stimmst du dazu oder haben wir eventuell doch eine andere Meinung hier in der Runde?
Ja, vielleicht haben wir alle oder ich in dem Fall auch vielleicht am Samstag ein anderes Spiel gesehen als der Trainer. Es war natürlich glücklich, dass er sich damit vor die Mannschaft stellte, sie in den Schutz nimmt und auch sagt, die hat gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Ohne Frage war es besser als in der ersten Halbzeit. Das kam damit, das hängt damit zusammen, dass wie Kenan Kutschak angesprochen hat, eben in dem O-Ton, dass es eine Umstellung gab, dass von der Dreier- auf die Viererabwehrkette umgestellt worden ist und dass dann wirklich auch defensive, auch im Mittelfeld einfach ein bisschen besser war und man gefestigter war und nicht so unter Druck war und zu viele Chancen zulassen musste wie in der ersten Halbzeit noch. Das war ja teilweise wirklich da, so nach einer halben Stunde war man mit dem 1-0 noch ganz gut bedient. Hat die Heidenheimer nach zweiten Halbzeit zumindest in deren Offensive im Griff gehabt, hat das Spiel nach vorne gestaltet, hat 15 Minuten vor Schluss zum ersten Mal überhaupt eine Chance zulassen müssen von Heidenheim und hat Chancen zum Ausgleich gehabt, ja, aber auch nicht wirklich, man sagt, oh Gott, gleich ist die Kugel mal drin, mit Chancen-Minuten-Takt und richtig so ein Dauerdruck, da gab es mal so eine Phase, so 10, 15 Minuten nach der Pause, wo man merkte, jetzt ist eine gute Phase, da gab es ein, zwei Chancen, am Ende hatte dann Muslia nochmal zwei verschiedene Szenen nach seiner Einwechslung, wo er so vom linken Strafraum-Eck so versucht, ins lange Eck den Ball zu schießen, einmal ganz knapp vorbeischießt und Soleimani noch in der Schlussminute, in der Nachspielzeit, was möglicherweise auch bei einer Torüberprüfung vielleicht abseits gewesen wäre. Das war es dann aber eigentlich auch schon. Also, dass man wirklich vom Riesenspiel spricht, klingt alles gut und soll die Mannschaft wahrscheinlich auch aufbauen und dass er sich vor die stellt, dass sie auf die draufgehauen wird. Dennoch, wenn das der Anspruch sein soll, dass man als bisheriger Aufstiegskandidat, der man ja jetzt nicht mehr so unbedingt ist, beim Auswärtsspiel 3-4 Chancen rausspielt und kein Tor macht, da gehe ich nicht mit.
Henrik, ich würde behaupten, zu einem Riesenspiel gehören definitiv auch einige Torchancen. Selbst wenn man das am Ende dann nicht mehr gewinnt, da sollte man auch zumindest nicht nur Ballbesitz haben, sondern aus dem Ballbesitz auch ein bisschen was kreieren. Ich würde sagen, davon hängt ja gewissermaßen auch ab, ob die Einschätzung von Kurczak richtig war. Hast du diese vielen Chancen, die man dann einfach nicht genutzt hat, auch gesehen oder waren es in Wirklichkeit gar nicht so viele?
Wie Stefan eigentlich gerade auch schon gesagt hat, also so viele Chancen waren es wirklich nicht. Ich verstehe eigentlich nicht so ganz, was Kenan Kocak mit der Aussage bewirkt. Natürlich, er stellt sich für die Mannschaft, das ist lobenswert. Aber es sind Profis. Ich meine, man kann die Spieler auch mal öffentlich kritisieren. Nur weil man Kritik äußert, ist man jetzt nicht gleich der absolute Boomer. Im Gegenteil. Ich glaube, die meisten Fans hätten das sogar mal für gut empfunden, wenn man da mal Tacheles geredet hätte. Und ich glaube, die Verantwortlichen von Hannover und vielleicht auch die Spieler, die leben aktuell in so einer kleinen Blase, da habe ich zumindest das Gefühl, so über der HDI-Arena und im Umfeld von denen scheint es alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein und man kann jedes Spiel schönreden. Das hört man übrigens auch auf den Pressekonferenzen jedes Mal, was ich absolut nicht verstehen kann, weil auf dem Platz wird halt einfach gar keine Sprache gesprochen, also keine Körpersprache, die Köpfe hängen. Klar, es gab diese paar Vorstöße von Hannover 96, aber das war für mich mehr Glück als Verstand. Also das war jetzt auch nicht schön rausgespielt oder mit irgendeinem absoluten Konzept. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe es auch in der zweiten Halbzeit ehrlicherweise nicht gesehen. Und mit Glück trudelt da mal ein Ball durch, aber auf das Glück kann Hannover sich einfach nicht verlassen, gerade in der jetzigen Situation. Und das wirkt alles so ein bisschen schizophren. Man hängt den eigenen Ansprüchen hinterher, das ist klar, aber irgendwie scheint man da nicht ganz in der Realität angekommen zu sein, weil man wird nie in dieser Saison diesen Ansprüchen mehr gerecht werden. Da glaube ich einfach nicht ran. Und so realistisch muss man auch mal sein und ja, dementsprechend muss man halt auch Fußball spielen, sich nicht auf die eigenen Stärken verlassen und mal hoffen, dass vielleicht mal ein Ball durchrutscht, sondern man muss halt wirklich mal ackern und auch mal ein dreckiges Spiel gewinnen. Aber dafür fehlt momentan einfach die Mentalität.
Oh je, das ist ein belastetes Wort in Hannover. Ich würde noch schnell anfügen wollen, dass die ganzen Torchancen, die der Trainer gesehen hat, in allererster Linie Weitschüsse waren.
Ja, das ist halt dieses, mit Glück trudelt da mal einer durch oder es rutscht dem Torwart mal einer durch die Handschuhe. Das kann immer mal passieren, aber ja, ein von 100 Mal vielleicht oder so. Und Hannover, da geht es momentan gegen den Abstieg, als dass es um den Aufstieg gehen würde. Und ich, wie gesagt, ich verstehe das Konzept dahinter einfach nicht, weil es wird häufig davon gesprochen, wir haben doch eigentlich die Qualität im Kader. Ja, sehe ich auch so. Theoretisch sind die Einzelspieler im Kader, dass man um den Aufstieg mitspielen könnte. Da muss man das halt nur mal wirklich auf den Platz bringen und sich auch mal auf gut Deutsch den Arsch zusammenkneifen und dann auch wirklich mal als Einheit agieren und nicht auf irgendwelche Einzelspieler und Einzelaktionen hoffen, wie es halt bei Hannover dann mal der Fall ist. Wenn dann zum Beispiel mal ein Muslia an den Ball kommt, ja, dann ist er auf sich allein gestellt und muss alleine irgendwas herzäubern. Oder wie gesagt, diese planlosen Schüsse aufs Tor aus, keine Ahnung, 25 Metern, wo die Aussichtschance ja fast gleich null ist, weil sich einfach niemand freiläuft. Es werden nicht die Lücken erkannt, Schnittstellen werden nicht durchlaufen oder durchquert, keine Spieler hinterlaufen. Ja, wie soll das denn dann auch was werden? Also ich sehe einfach von vorne und hinten kein Konzept und ich weiß, das ist ein vernichtendes Urteil, aber momentan macht es mir persönlich einfach sehr, sehr wenig Spaß. Natürlich sitzen wir nur auf dem Sofa und gucken zu, aber ich erwarte eigentlich von einem Profispieler, dass er dieses Spielverständnis mitbringt, Aber ja, davon sehe ich momentan einfach gar nichts.
Wenn ich mir am Samstagabend die Sportschau angucke und dann ein bisschen drauf achte, diese Bundesligamannschaften, wie kreieren die eigentlich Chancen? Gerade diejenigen, die vielleicht einen ähnlichen Stil versuchen zu fahren wie wir, dann merkt man, dass da, wenn da ein Angriff gestartet wird, dann rücken immer sofort ganz viele Spieler nach vorne nach und bieten sich an und unterstützen und wollen irgendwie an diesem Angriff beteiligt werden. Dieses Nachrücken hat man jetzt bei Hannover gegen Heidenheim aber gar nicht mal so wirklich gesehen, selbst in den Phasen, wo man drückend viel Ballbesitz auch selber hatte. Da wurden die Spieler, die ganz vorne waren, irgendwie auch immer so ein bisschen, ja, die waren am Verhungern, die wurden alleine gelassen und waren auf sich alleine gestellt. Und aus diesen paar Möglichkeiten, die sie zum Anspielen hatten, mussten sie dann immer zwischen schlecht und schlechter wählen, hatte ich den Eindruck. Du auch, Stefan?
Das beste Beispiel ist ja, wenn man einfach sieht, wie Hendrik Weidand gespielt hat, wie auf sich allein gestellt war. Der hat ja so oft Bälle bekommen. Er hat natürlich auch starke Gegenspieler gehabt, aber immer gleich gegen zwei Leute, und hat die Bälle, was ja also sein Spiel ist, dass er die Bälle irgendwie unter Kontrolle bringt, ein bisschen festmacht und oder klatschen lässt, dass er die anderen nachrücken können. Aber es gab ja nicht zum Nachrücken. Es gab auch keinen, der irgendwie unterstützt hat. Irgendwann kam dann durch den Spiel, wo er wirklich einen zweiten Stürmer dann auf dem Platz hatte. Aber es war natürlich so, dass Duxch dieses Entschuldigung, war dann das Paradebeispiel war, dass ja, die Bälle wurden teilweise zu ihm nach vorne geschlagen, aber er hat dann irgendwie sich ja nicht durchsetzen können, aber auch natürlich nicht Unterstützung gehabt. Und dann sind natürlich viele Angriffe dann schon ja, im Sande verlaufen, wenn man gar nicht erst richtig mal in die Offensive kam, wenn der weite Ball schon nach vorne kommen musste, der ja manchmal kommen muss, man hinten unter Druck ist und nicht mehr weiter das Spiel in Ruhe aufbauen kann und dann früh angelaufen wird. Man muss ja der lange Ball nach vorne kommen. Und da war natürlich dann Weidand das ärmste Schwein da vorne in der Sturmspitze.
Reden wir noch mal kurz über den Spielverlauf. Es fing ja wirklich an mit sehr, sehr schwachen 5 Minuten. In diesen ersten 5 Minuten hatte man den Eindruck, dass 96 teilweise so ein bisschen überrannt wurde. Die haben sich dann so ein bisschen gefangen. Da war mal eine Chance von Heidenheim, dann vorne eine Chance von Niklas Hult. Eine, die gar nicht mal so knapp vorbei war, der Schuss. Der war nicht schlecht. Aber dann schon in der, na, 15. müsste es gewesen sein. Was steht hier? Nee, 20. Spielminute war es. Ja. Ein Ball kommt von hinten, von Heidenheim. Der wird unglücklich von Kingsley Schindler so abgefälscht, dass dort der Christian Kühlwetter an den Ball kommt. Der zieht in die Mitte, will erst nochmal die eh schon halb K.O. geschlagene Abwehr mit einem Pass zu Schmidt überwinden. Schmidt schafft es nicht so richtig, die Schussbahn zu finden, spielt zurück dann zu Kühlwetter oder der Ball kommt zurück zu Kühlwetter und der dann ins mittlerweile leere Tor. Wer war eigentlich schuld an diesem Gegentor? Kann man es klar zuordnen oder war es ein eine Gesamtleistung der 96-Verteidigung.
Also ich sag's mal mit den Worten von Peter Neururer, das war eine Summation von Fehlverhalten. Passt ja dem Fall, weil wir auch wahrscheinlich noch über Bochum hinaus sprechen werden. Kam irgendwie alles zusammen. Es ging damit los, dass ein langer Ball nach vorne war und Schindler den Ball irgendwie noch klären will, aber richtig schön verlängert und dadurch perfekt den Lauf spielt vor dem Kühlwetter, der Bastas wegläuft. Dadurch wurde der Ball erst richtig scharf gemacht. Wenn der Ball irgendwie anders trifft oder vielleicht gar nicht trifft, dann wird das halt nicht so ein perfekter Steilpass über die 96-Abwehren rüber, dass der Kühlwetter von außen in den Strafraum reinrennen konnte. Dazu kam das dazu, was du gerade sagtest. Dann wurde halt da ein bisschen Glücks- und Ping-Pong-Ball gespielt, der zu ihm zurückfällt. Und dann aus der Drehung schießt der Ball ins leere Tor rein. Ist aber auch dann so, dass man jetzt auch nicht sagen kann: Oh, Tor, doof, doof, wir haben total Pech und alles ist gegen uns. Das ist auch so eine Phase, in der sich 96 schon seit ein paar Wochen befindet, dass man einfach sich dieses Glück, was man sich auch verdienen muss, momentan nicht erzwingt. Bestes Beispiel war, wenn man mal ein paar Wochen zurückdenkt, das war Ende Oktober, das Spiel gegen Düsseldorf, zu einer damals noch sehr guten Phase. Man dachte, ups, die Heimspiele werden alle super souverän gewonnen. Da gab es das Braunschweig-Spiel vorher, das Karlsruhe-Spiel vorher zu Hause. Düsseldorf wurde 3-0 geschlagen. Damals eine Top-Leistung gewesen. Düsseldorf hatte keine einzige Torchance gehabt oder nicht mal einen Schuss aufs Tor. Und dann war dieses besagte Tor, wenn ihr euch erinnert, da steht 2-0, Spiel ist entschieden. Dann irgendwie in den letzten Minuten schießt der Düsseldorfer Torhüter Luftloch und der Ball hoppelt so über seinen Fuß rüber nach dem Einwurf oder nach dem Rückpass seines eigenen Verteidigers. Der Ball trudelt hinten rein. war dann, ob 2 oder 3-0, war dann ja egal, aber zeigt so ein bisschen auch, das war eine Phase, wo man dann das Glück hatte in solchen Fällen, solchen Kleinigkeiten. Und jetzt, wenn das die Entstehung des Heidenheim-Tores sieht, dann ist es halt so, dass das alles noch hinzukommt, dass man auch einfach nicht das Spielglück hat. Wenn das Ganze, die ganze erste Halbzeit sieht, ist das 1-0 immer noch völlig verdient für Heidenheim. Und auch da wirklich vielleicht sogar schmeichelhaft für 96, weil es auch 2 oder 3-0 hätte stehen können. Aber das ist dann so, diese Kleinigkeiten, die halt dann zusammenkommen und dann muss man sich das Glück auch wieder erarbeiten.
Ja, mit Kühlwetter haben die Heidenheimer natürlich auch einen starken Torjäger, schon das 9. Saisontor. Aber Henrik, müssen wir über dessen Duell mit Barış Baştaş vielleicht noch einmal reden? Kam dir das schon leicht peinlich vor, wie schnell der Kühlwetter dem Baştaş davongerannt ist?
Ja, peinlich trifft es eigentlich ganz gut, oder einfach nicht zweitligareif. Also klar, Kühlwetter ist ein guter Stürmer, gerade auch für die zweite Liga, das darf man nicht unterschätzen. Also Timo Hübers hat im Vorfeld des Spiels ja auch nochmal explizit auf ihn hingewiesen, dass das ein unangenehmer Gegenspieler ist. Aber ein Verteidiger darf sich natürlich nicht auf diese Art und Weise abkochen lassen. Ich persönlich habe mir in dem Moment nur gedacht, ja, das hat man halt davon, wenn man einen Innenverteidiger aus der zweiten türkischen Liga holt. Das soll jetzt nicht allzu abwertend sein, aber es ist einfach ein großer qualitativer Unterschied dann doch zwischen der zweiten türkischen Liga und der zweiten Bundesliga. Und ich kann seine Trainingsleistung nicht beurteilen, aber es war natürlich nicht ohne Grund, dass er bis jetzt kaum Einsatzzeit bekommen hat. Wenn man ihn jetzt einfach nur sieht, den Baştaş, dann denkt man sich natürlich, okay, das ist ein richtiges Tier, der wird gut verteidigen können. Ja, nee, Pustekuchen, war dann nicht so. Ich weiß nicht, ob er einfach, ne, ich sage, ich fange mal anders an. Die ganze Szene sah ein bisschen lustlos aus. Ich will ihm jetzt aber gar nicht unterstellen, dass er keine Lust hat, sondern
Naja,
ich
also gegen
glaube.
den HSV, muss ich ja mal sagen, war er noch echt so ein Beißer und Kratzer und ein unangenehmer Gegenspieler.
Ja, das
Was ist in
stimmt.
dieser Zwischenzeit passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es ein anderer Typ von Gegenspieler in dem Moment war. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, er ist ein Spielertyp, der wirklich über die Mentalität kommen muss, der sich reinbeißen muss, weil ich glaube, es gibt da schon eine qualitative, ja, vielleicht auch recht große Lücke im Vergleich zu anderen Zweitligaspielern. Und wie gesagt, gerade deswegen ist es super wichtig, dass er sich doppelt und dreifach reinbeißt und reinkämpft. Und das hat da einfach gefehlt. Und ich meine, wenn er im Laufduell halt Defizite hat, ja, dann sieht es halt doof aus. Dann kann er sich vielleicht noch mit einem Foul behelfen oder so. Aber das ist natürlich auch keine elegante Lösung. Ich glaube einfach, dass es da diese qualitativen Unterschiede gab und dass es halt eben nicht der Tag von Baştaş war, dass er sich mit seiner ganzen Mentalität in die Zweikämpfe geworfen hat. Das wurde ja auch, abgesehen jetzt von dem Duell, häufiger bemängelt aus dem letzten Spiel heraus. Und ja, ich glaube, da ja, ist seine Personalie jetzt nicht die beste Besetzung. Aber es war natürlich notgedrungen durch beispielsweise den Ausfall von Hübers. Ja, ich glaube, für Hannover 96 ist es gut, dass diese Notlösung jetzt erstmal nicht mehr Anklang finden muss.
Der Baştaş wurde dann auch zur Halbzeit rausgenommen. Für ihn kam Seymour Royar, der das in meinen Augen in der zweiten Hälfte schon recht gut gemacht hat, da rechts hinten. Aber wir wollen uns auch gar nicht so auf einzelne Spieler wie Baştaş einschießen. Stefan, ich zum Beispiel muss insgesamt sagen, dass ich doch von diesem Mittelfelddreieck, bestehend aus Biol, Kaiser und Haraguchi, ziemlich enttäuscht war. Für mich war das alles sehr, sehr uninspiriert und ohne viel Plan. Oder Glück, wenn man so will.
Ja, aus dem Mittelfeld kam natürlich dann nicht das, was man sich erhofft hat. Biol hatte auch schon gefühlt so eine Phase, wo man weiß, wenn der noch weiter fault oder rummeckert, dann wird immer noch mal gelb-rot vom Platz gehen. Der war auch so ein bisschen neben sich gestanden. Von Haraguchi kann man sich auch ein bisschen mehr erwarten von den offensiven Akzenten. Ja, diesmal war es nicht so, wie man noch vor einigen Wochen gesagt hat, dass wir darüber gesprochen haben und kritisiert haben, dass er vom Trainer linkes Mittelfeld, ins linke Mittelfeld gestellt wurde und dann weniger am Spiel teilhaben konnte und weniger seine Stärken ausspielen konnte, als wenn er zentralere Positionen spielt. Das war ja gegen Heidenheim anders. Aber gut, da hat man halt einen Gegner, der ist auch ein bisschen robuster, ein bisschen knackiger in Zweikämpfen. Da hat er halt mal auch hier und da mal auf die Füße was bekommen. Und dann macht natürlich auch so einem technisch starken Spieler weniger Spaß. Er hat vielleicht auch ein bisschen beeindruckt oder so oder lässt dann etwas nach und kann sich nicht so entfalten und nicht so mit seinem das Selbstvertrauen, was wir alle momentan nicht so sehr haben, nicht groß in so einer guten Leistung tragen. Aber wir werden jetzt ja dadurch, dass Kaiser die fünfte Gelbe gesehen hat, werden wir ohnehin neues zentrales Mittelfeld sehen oder gerade auf den Sechserpositionen. Mal gucken, was sich der Trainer da gegen Bochum einfallen lässt.
Lass mich noch kurz bei Haraguchi bleiben. Ist euch das auch mal aufgefallen während der Übertragungen, dass ständig von draußen diese Genki, Genki oder Gucci, Gucci-Rufe reinkommen und anscheinend der Genki Haraguchi alle 10 Sekunden daran erinnert werden muss, wo genau er eigentlich gerade stehen muss?
Ich habe es auch schon mal gehört. Ich habe auch immer gesagt, Gucci, Gucci. Ich habe gedacht, die wollen ein paar Handtaschen noch kaufen. Aber ich glaube, Genki habe ich auch schon oft gehört, da schreien die wirklich oft. Klar, er ist also jemand, der in zentraler Position spielt, dann ist natürlich einer, der oft gerufen wird. Aber ja, hoffen wir mal nicht, dass er den richtigen Weg gewiesen werden bekommen muss, dass er da in anbrüllen, dass er vielleicht sonst, hoffe ich, doch mal die anderen Kommandos auch versteht, die sie dann auf Deutsch vielleicht zurufen werden. Aber ich habe es auch in der Tat oft gehört, ja.
Na gut, eine letzte Randnotiz zum Spiel. Es müsste der erste Einsatz gewesen sein für Michael Ratajczak, unser dritter Torwart. Henrik, wie hat er sich geschlagen?
Och, ich sag mal so, die Torwartposition ist mir jetzt nicht sonderlich negativ aufgefallen. Da gab es deutlich, deutlich andere Stellen im Team von Hannover 96, wo man ja jetzt mit dem imaginären Finger drauf zeigen kann. Also insofern. Es war eigentlich doch recht souverän, das Debüt, gerade nach den starken Leistungen oder nach der starken Leistung von Esser zuvor, war das ja schon eine ziemlich hohe Latte, die er da überwinden musste, beziehungsweise der er Paroli bieten musste. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Trotzdem kann man jetzt, glaube ich, froh sein, dass Esser gegen Bochum wieder zurückkommt.
Und um genau diese Partie soll es als nächstes gehen. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann wieder da und sprechen über das Spiel am Dienstagabend 18.30 Uhr gegen Bochum. Mal schauen, was es da zu gewinnen gibt. Zurück beim 96-Freunde-Podcast mit Stefan und mit Henrik. Und der Bochumer Trainer, Thomas Reis, der hat Hannover 96 kürzlich als eine tickende Zeitbombe bezeichnet, die man nicht ins Spiel kommen lassen darf. Ob da was dran ist, diese Frage würde ich natürlich gerne einmal weitergeben. Stefan, glaubst du, dass 96 mit so ein paar Tagen Unterbrechung, nur wenig Vorbereitung, die Leistung von Heidenheim aus der zweiten Hälfte nochmal steigern kann, idealerweise um ein paar Tore?
Das wäre natürlich schön, wenn man dann auch nicht nur ein Riesenspiel macht, wie wir ja vorhin auch gehört haben vom Trainer, sondern auch noch dem Riesenspiel auch mal Tore folgen lässt. Das wäre schon mal die erste Voraussetzung, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist natürlich gegen Bochum ein nicht einfaches Unterfangen, weil die sind ja, wenn man so mal auf die Ergebnisse der Bochumer guckt, aus den letzten Tagen und Wochen somit das heißeste Team der zweiten Liga. Die stehen auf dem Aufstiegsplatz, die haben 4 letzten 6 Spiele gewonnen, haben unter anderem auch, schlägt man auch nicht so nebenbei, Paderborn 3-0 geschlagen, Düsseldorf 5-0 geschlagen, das sind beides Bundesliga-Absteiger. Sie haben zwischendurch dem HSV die erste Niederlage beigebracht, haben dort 3-1 gewonnen. Das ist schon eine Mannschaft, die, also wie sagt man so schön, nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Und das ist kein einfacher Gegner. Also das ist wirklich, um jetzt mal wieder so in die Spur zu finden, ist es vielleicht aber auch so, manchmal ist der Fußball ja so komisch, ein starker Gegner, der einem nicht so diese Bürde auferlegt, die Mannschaft, man hat einen Gegner, den man beherrschen muss, den man dominieren muss, wo man das Spiel machen muss, sondern auch eine Mannschaft wie Bochum, die 96 sie auch Räume bieten wird. Und da ist ja egal, wer Heimmannschaft ist und wer der vermeintliche Aufstiegsfavorit ist, das ist ja auch schon jetzt mittlerweile alles vorbei. Das kann vielleicht auch eine Chance sein, dass man jetzt gegen so einen starken Gegner spielt, möglicherweise gute Leistung zeigt, vielleicht auch einen Punkt oder 3 Punkte holt. Das kann ja jetzt möglicherweise nochmal so ein Wendepunkt werden, der jetzt in der Hinrunde noch wichtig wäre. Also sagen wir mal so, Hinrunde geht da ein bisschen länger, auch ins neue Jahr noch hinein, aber noch so lange, dass doch im alten Jahr, lange im alten Jahr sind es ja nur 2 Spiele in der zweiten Liga. Danach kommt Regensburg und dann will man ja auch nicht dann mit so einer Tabellenlage nahe kratzend an der Abstiegszone ins neue Jahr gehen. Das wird ja auch ohnehin für Unruhe sorgen und wahrscheinlich auch dann auf ganz anderen Positionen sportlicher Art für Diskussionen sorgen bei 96.
Und genau das wollen wir ja nicht. Henrik, du wohnst ja in Kiel und Stichwort Kiel, einzig die Kieler konnten zuletzt vor 10, 11 Tagen den VfL Bochum mal besiegen mit 3:1. Kannst du uns verraten, was Kiel richtig gemacht hat, was man eventuell kopieren muss?
Das ist eine gute Aufgabe, die Hannover dann erledigen muss. Ja, die Kieler stehen ja generell sehr, sehr kompakt und wir haben es eben schon mal angesprochen am Beispiel von Bastas. Das ist genau das, was Kiel halt eben nicht unterläuft. Man hat da nicht das Problem, dass ein Spieler sich komplett abhängen lässt und dann halt eben so eine große Lücke da ist, dass kein anderer Spieler von den Außen mehr irgendwie in der Mitte eingreifen kann oder wie auch immer. Also man hat eine geschlossene Team-Leistung, die man über 90 Minuten sieht, wo wirklich der eine Spieler für den anderen Spieler auch mal dazwischen grätscht und nach vorne hin werden halt eben die Läufe erkannt, die Spieler untereinander, es wirkt so, als wenn die Spieler sich untereinander blind vertrauen würden. Man kennt die Abläufe, man weiß, okay, welche Situation kann ich jetzt ausnutzen, um beispielsweise meinen Vordermann richtig einzusetzen, wie eröffnen sich Räume. Und dieses Wissen fehlt mir momentan einfach bei Hannover und deswegen,
Man muss ja auch sagen, die Kieler hatten zwei sehr starke Minuten, hatten innerhalb von nur 2 Minuten 2 Tore erzielt.
Ja.
Vielleicht ist das ja der Schlüssel, wenn 96, wenn dort ein Wunder geschieht und innerhalb von 2 Minuten nochmal 2 Tore erzielt werden können. Das ist uns selber aber erst kürzlich widerfahren und ich glaube nicht, dass wir das in diesem aktuellen Zustand hinbekommen können, oder?
Ja, nee, aber das ist das, was ich meine. Also da ist, oder die Kieler sind einfach wach in ihrem Spiel und erkennen die Situation. Und Hannover schaltet da einfach momentan ein, wenn nicht sogar 2 Gänge zu langsam. Und das reicht einfach nicht für die zweite Bundesliga. Da muss man in jeder Situation hellwach sein. Und ich wage mal die steile Prognose, selbst wenn Bochum mal irgendwelche Schnitzer hat, die Hannover 96 in den glorreichen Zeiten definitiv ausgenutzt hätte, das dauert aktuell einfach deutlich länger, bis man da irgendwas kreiert und jeder weiß, dass Hannover 96 spielt seit Jahren gerne lieber mal den Ball sicher zurück, anstatt vorne ins Risiko zu gehen. Und genau das ist der Knackpunkt, was man halt eben jetzt zu spüren bekommt. Hannover scheut das Risiko und ja, wer das Risiko scheut, wird halt eben auch nicht belohnt.
Stefan, auf welche Spieler von Bochum müssen wir denn derzeit besonders gut aufpassen? Wer ist besonders stark bei denen?
Also auf jeden Fall ist der Simon Zoller natürlich momentan in einer ganz hervorragenden Form. Der ist immer, ich habe das Gefühl, der schießt ständig Tore. Der hat jetzt am Wochenende gegen Paderborn zwar nur 1 gemacht, 1 vorbereitet, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir die zweite Liga irgendwie angucke und zusammenfasse und anderen Spiele, sehe ich den ständig immer, wie der mit seiner, der hat ja so eine Jubelpose, wie der dann immer dann seine Muskeln zeigt. So ähnlich wie das Niklas Füllkrug ja früher auch mal gezeigt hat. Und ich habe das Gefühl, also er hat zumindest 6 Tore aktuell geschossen. Ich habe das Gefühl, er hat eigentlich auch viel, viel mehr Tore geschossen. Aber es ist jemand, der wirklich momentan in einer Topform ist. Und der andere Stürmer von Bochum, österreichischer Sportsfreund Robert Zuli, wenn ich ihn richtig ausspreche, ist natürlich auch jemand, der in einer extrem guten Form ist. Und wenn man sieht, die haben zusammen 13 Tore geschossen, da kann man mal nachfragen, wo dann der nächste 96-Stürmer kommt.
Ja.
Der, ich glaube, Marvin Dürksch mit 3 oder so, ist schon, glaube ich, der Top-Stürmer. Das zeigt dann doch schon, wo es bei 96 hakt, wo es bei Bochum momentan flutscht. Und ich habe auch eben auch mal, muss ich auch dazu noch sagen, während Henrik über das Spiel gegen Kiel gesprochen hat, oder ihr beide über die Niederlage von Bochum gesprochen habt, die den Kiel erlitten haben, habe ich einmal kurz noch mal geguckt, gegen wen die sonst noch also verloren haben. Und da ist mir aufgefallen, sie haben gegen Fürth verloren und gegen Eintracht Braunschweig, das am 4. Spieltag. Und da sind sie auch, der 4. Spieltag war so ein Zeitpunkt, wo sie wirklich relativ schlecht noch gestanden haben. Das war, wenn man so will, der Tiefpunkt für den VfL Bochum, Platz 11. Danach haben sie von den nächsten 7 Spielen 5 gewonnen, deswegen muss ich mich ja selbst mal korrigieren, aber einmal nachgezählt. Ich habe vorhin gesagt, sie haben 4 der nächsten 6 gewonnen, aber sie haben 5 der nächsten 7 gewonnen. Also Das zeigt, was die momentan für einen Lauf haben. Und sie haben 21 Tore geschossen in der Saison. Nur Fürth hat mehr. Da weiß man, was auf 96 am Dienstag zukommen kann. Und da haben wir schon drüber gesprochen, über die Defensive. Das wird echt eine kleine Aufgabe.
Ja, und wir wollen einmal schnell bei 96-Trainer Kenan Kutschak nachfragen, wie er eigentlich die Bochumer Mannschaft sieht.
Ja, wir treffen auf eine sehr erfahrene Zweitligamannschaft, auch teils Bundesliga erfahren. Diese Jungs wissen, auf was ankommt im Fußball, vor allem auch in der zweiten Liga. Haben das in den letzten Wochen wieder gefangen, haben auch letztes Jahr, vor allem nach der Pandemie, eine sehr gute Runde gespielt. Haben eine sehr gute Mannschaft, eine gute Zusammenstellung, eine gute strukturierte Truppe. Sie haben mit Manu Riemann einen Torwart, der von hinten ein sehr guter Fußballer ist, der sehr gutes Spiel mitlenkt, auch von hinten heraus, der in der Spieleröffnung sehr gut ist. Haben mit Gamboa und Danilo Soares zwei wahnsinnig gute Außenverteidiger, die sich im eigenen Ballbesitz sehr, sehr offensiv mit einschalten, auch gegen den Ball zum Pressingspieler werden. Hinten drin mit Bella Kotschap oder und mit Lea Leitsch, wahnsinnig talentierte, gute Fußballer drin. Im Mittelfeld, Losilla fällt aus. Dafür wird wahrscheinlich der Chipsa reinkommen. Chipsa und Tesche auch sehr erfahrene, gute Leute. Und vorne drin diese Raute, was sie haben, vorne im vorderen Bereich aktuell mit Zoller, Blum, Chui und Holtmann, sehr schnell, sehr viel Tiefgang, sehr gute Fußballer, instinktiv sehr gute Fußballer. Insofern wissen wir schon, auf was ankommt und was auf uns auch zukommt und was uns auch erwartet.
Bochums Kapitän Losilla fällt aus. Auch der 96-Kapitän Dominik Kaiser wird mit einer Gelbsperre ausfallen. Wie ist die Personalsituation bei den Roten?
Vorneweg würde ich gerne noch mal eine Sache einwerfen. Und zwar habe ich bei der Pressekonferenz, die ja heute erstaunlicherweise sehr, sehr lange gedauert hat, ich glaube, es waren ganze 9 Minuten oder 8.
Ungefähr so, ja, waren keine 10 Minuten auf jeden Fall.
Ja, und sie war so spannend, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit den YouTube-Kommentaren gewidmet habe. Und da hat ein Fan geschrieben, der Kotschak kennt die Spieler von Bochum ja fast besser als die eigenen. Und ich glaube, das war gar keine so falsche Analyse, wenn man ganz ehrlich ist. Also erstmal das Positive zu Hannover. Esser wird höchstwahrscheinlich zurückkommen und Hübers wird auch wieder dabei sein. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Zumal ich ja vorhin schon gesagt habe, dass Baschas so ein bisschen die Schwachstelle war. Da kann man jetzt natürlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Und gerade gegen die offensiv starken Bochumer, die auch gerne diese Schnittstelle, die ich vielseitig zitiert habe, erkennen und den Ball in den freien Raum spielen. Da wird es wichtig sein, dass man auf Timo Hübers wieder zurückgreifen kann. Im Mittelfeld muss definitiv umgebaut werden. Also Kaiser ist ja gesperrt, Franz wird auch nach wie vor ausfallen. Da bin ich mal gespannt, wie das Problem gelöst wird. Ich persönlich.
Wie würdest du das lösen?
Das ist eine gute Frage, aber ich persönlich würde mich freuen, wenn Kotschak mal ein bisschen was Offensiveres ausprobieren würde. Also beispielsweise Muslia mal wieder in die Startelf werfen. Ich weiß, das ist eine durchwachsene Sache. Also gegen Düsseldorf hat er damals richtig gut gespielt. Danach ging es dann doch recht steil bergab. Aber ich glaube, das wäre eine gute Variante, die man mal ausprobieren könnte. Und vielleicht Biol vorziehen, sodass man quasi keinen zentral-defensiven Mittelfeldspieler hat, sondern dann ja fast schon auf das klassische 4-4-2 wieder setzt.
Ach so, ich dachte jetzt 4-2-3-1 wieder.
Ja, das würde auch gehen, aber ich fände es mal ganz interessant, wenn man irgendwie im 4-4-2 im Zentrum beispielsweise auf das Duo Haraguchi und Muslia setzen würde. Das ist dann mal offensiver ausgerichtet.
Aber das ist total offensiv natürlich, ne?
Ja, klar, das wäre total offensiv. Aber ich glaube, ich finde die Spielidee ganz interessant. Ich meine, natürlich ist man dann anfällig gegen Bochum oder noch anfälliger, als man es ohnehin momentan schon ist. Aber ja, vielleicht wäre das mal eine Variante, die man mal ausprobieren sollte, weil ich finde, Hannover war in letzter Zeit so harmlos offensiv und es gab mal eine Zeit, da war die Stärke von Hannover 96 die Offensive. Und darauf, ja, muss man einfach wieder zurückgreifen, auf diesen offensiven Drang, dass man den Gegner dann auch mal festmacht und halt eben nicht nur zu 25-Meter-Schüssen gezwungen wird, weil halt eben keine Anspielstation da ist. Und ein gelernter offensiver Mittelfeldspieler sollte, extra sollte, die Räume besser erkennen als, ja, zum Beispiel Niklas Tarnath, welcher im defensiven Mittelfeld spielen könnte. Aber das ist nur meine Meinung. Naja, von daher bin ich da mal gespannt.
Stefan, was machen wir mit der 8? Muss Lia auf die 8 oder Haraguchi auf die 8 oder am Ende doch beide?
Am besten nach den Leistungen, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, müssen wir eigentlich erst dann vorstellen, und man spielt einfach mit 10 Mal Niklas Hult auf dem Feld. sonst ist ja wirklich niemand, man sagt, da hat sich jetzt jemand so angeboten und nachhaltig empfohlen für weitere Einsätze. Ich weiß nicht, wie mutig Kotschak ist, aber würde ich jetzt sagen, er krempelt jetzt komplett um und wirft jetzt Leute rein, die wir gar nicht auf dem Zettel haben, sogar irgendwelche jüngeren Leute. Jetzt hat eben Henrik ja das Beispiel Niklas Tarnath genannt, unabhängig davon, wer es jetzt sein kann, irgendwie Leute, die man einfach gar nicht auf dem Zettel hat, dass man mal einen Soleimani von Beginn an bringt, der mal eingewechselt wird, dass man, er hat jetzt auch diesen den Gudra mal gebracht, Simon Stehle, warum nicht mal Leute mal von Beginn an mal in einem Zweitligaspiel mal spielen lassen? Ich meine, du kannst ja wirklich jetzt, es ist ja wirklich alles soft, es ist so alles so eingefallen, es läuft alles so schlecht, alles so behäbig, kannst jetzt halt nicht mehr viel falsch machen. Also wenn man jetzt immer wieder die gleichen Leute hinschickt und sagt, jetzt probier jetzt nochmal und jetzt versuchen wir es nochmal, das ist, finde ich, warum jetzt einfach nicht mal ein bisschen mutig sein? Momentan kannst du ja fast sagen, wir haben ja darüber schon gesprochen eben, wenn du jetzt gegen Bochum verlieren solltest, wird keiner sagen, Mensch, das war ja eine Mannschaft, die man hätte schlagen müssen. Wenn man nicht gerade irgendwie 0-6 untergeht oder so, dann war es zumindest so, dass man auch einfach das Risiko mal probieren kann. Er hat es ja oft genug schon gemacht, dass er teilweise auch in Halbzeitpausen hat er taktischer Art ja immer wieder durch irgendwie Auswechslung ja auch was korrigiert. Warum nicht einfach jetzt mal wieder jetzt mal von Beginn an mal mutig sein, nicht immer erst nachher nachbessern, irgendwie nochmal wieder was Offensiveres oder irgendwas anders umstellen, einfach mal was versuchen. Ob er das macht, wird man sehen, aber wäre zumindest, würde ich einfach mal cool finden.
Stefan, ich will nicht sagen, du hörst dich verzweifelt an, aber hoffnungsvoll klingt das ja nicht.
Nee, wenn man das Spiel Samstag sieht, dann ist es ja leider so, dass wenn man dieses die letzten Auswärtsauftritte sieht, wir hatten das Spiel in Hamburg, wo man dann ja gesagt hat, so vielleicht ist es jetzt endlich mal so ein bisschen mehr so ein Momentum, wo das kippt jetzt mal so ein bisschen, läuft es in die andere Richtung. Dann war es ja wirklich gegen Heidenheim so, wie man das auch schon aus den Spielen gegen Würzburg und Fürth und Paderborn gekannt hat. Das war der gleiche Film, der sie abgespielt hat, nur dass zwischendurch halt noch mal ein längerer Werbeblock war mit dem Spiel in Hamburg, wo Esser überrang gehalten hat. Da kann man im Nachhinein jetzt leider Gottes sagen, naja, seht her, das Hamburg-Spiel ist auch eine Eintagsfliege. Ohne den guten Keeper hätten sie wahrscheinlich das Spiel nicht gewonnen. Das war jetzt leider Gottes so, dass man doch wieder etwas ernüchtert ist und sagt, eigentlich geht es doch nicht so ein bisschen mal in die Richtung, die man erhofft, sondern eigentlich wirklich wieder mit Blick nach unten, das sind 2 Punkte bis zum Relegationsplatz, das ist halt nicht viel und das ist wirklich einfach bitter und ich habe auch so vom Gefühl her, als das Spiel Samstag jetzt lief, so die Schussphase, man denkt ja mal so gut, eine große Chance gibt es nochmal, irgendwie ein großes Ding noch, aber man wusste irgendwie auch so vom inneren Gefühl her, da passiert eigentlich nichts mehr. Das, und es war leider auch so, das ist leider immer wieder doch etwas frustrierend, dass man das miterleben muss und keinen Turnaround so jetzt irgendwie doch zu spüren, weil wie man das nach dem Hamburg-Spiel bei den Auswärtsauftritten erhofft hatte.
Henrik, was sagt dein Bauchgefühl? Ist es Schmetterlinge im Bauch oder mehr so ein Grummeln im Magen?
Schwarze Schmetterlinge. Okay. Also ich glaube, jetzt mit Hochgefühlen an das Spiel ranzugehen, ich meine, ja, wer so denkt, der kann, glaube ich, nur tief fallen. Es muss definitiv irgendwann mal dieser Turnaround her. Allerdings war für diesen Turnaround jetzt zwischen diesen 2 Spielen sehr, sehr wenig Zeit, weswegen ich eigentlich sehr skeptisch bin bezüglich einer Punkteausbeute gegen Bochum.
Lass mich dich kurz unterbrechen, wo du es gerade erwähnst. In der PK hatte Kurczak ja gesagt, oder er wurde gefragt, hat sich im Training irgendwer angeboten oder so vielleicht? Und dann meinte er, ja, wie denn? Wir haben jetzt einen Tag frei gehabt, regeneriert und den anderen Tag ist halt auch nicht besonders viel. Da gibt es keine Zeit, sich anzubieten und ich würde fast sagen, da gibt es auch wenig Zeit, sich zu verbessern.
Eben, das stimmt. Aber diese Zeit, sich anzubieten, die gab es vorher. Und da kann man sich jetzt nicht auf das Argument, ja, jetzt ist aber eine englische Woche verlassen, weil unter der englischen Woche, wenn man das so will, leidet jeder. Insofern ist das kein Nachteil für Hannover 96. Genau wie in der Pressekonferenz, jetzt muss ich es nochmal loswerden, dann ging es um die Thematik, ob das Fliegen nach Regensburg gut für Hannover 96 ist. Mein Gott, das sind Profis. Und sich auf sowas zu verlassen, von wegen, wir hätten Reisestrapazen oder so. Die Jungs spielen keine Champions League, die spielen zweite Bundesliga. Natürlich ist die zweite Bundesliga anstrengend, aber das war es dann auch. Ich meine, als Hobbykicker fährt man auch durch die Walachei. Und ich meine, so ein Mannschaftsbus ist jetzt auch nicht, da sitzt man auch nicht in der Schulklasse auf Holzstühlen, also insofern ist das, glaube ich, nicht ganz so dramatisch, wie es dargestellt wird. Ich erwarte auf jeden Fall kein Spiel von Hannover 96 auf dem absoluten Top-Niveau. Zum einen, weil es momentan qualitativ einfach nicht drin ist. Zum anderen, weil ich glaube auch, dass die Fitness ziemlich eingeschränkt sein wird. Das Positive ist aber wirklich, ich glaube, das wird eine zentrale Rolle sein im Spiel, dass Timo Hübers zurückkehrt. Und ich glaube, wenn Hannover 96 es schafft, wirklich mal in der Offensive etwas kreativ zu sein und vielleicht mal wieder mit einer Doppelspitze jetzt von Anfang an spielt und Duxch auch zurück zu alter Stärke findet und vielleicht mal diese graue Wolke, die über ihm lastet, mal hinter sich lässt und vielleicht mal die Kritiker sein lässt, dann könnte vielleicht ein Unentschieden rausspringen. Aber da ist sehr, sehr viel Wenn dabei, ne?
Also, das ist für Henrik Zinn das absolute Traumszenario. Es könnte ein Unentschieden bei herausspringen. Naja, gucken wir mal, ob es ein Unentschieden wird oder ob vielleicht tatsächlich irgendwann einmal diese tickende Zeitbombe doch noch explodiert. Ich bedanke mich beim freien Journalisten und 96freunde.de Autor Stefan Hartung, dass du mit dabei warst.
Dankeschön. Und hoffen wir mal, dass wir alle am Dienstag mal positiv überrascht werden. Mal gucken.
Und vielen Dank auch an 96freunde.de Autor Henrik Zinn, der sehr viel Optimismus verbreitet hat, so wie wir alle bei dieser Runde.
Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und ich drücke mal die Daumen für morgen.
Das tun wir alle und mal gucken, ob 96 das nächste Riesenspiel abliefert.
96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde auf meinsportpodcast.de.